Zum Einstieg möchte ich euch ein Erlebnis aus meinem Leben erzählen. Und zwar war es so, dass ich vor 3 Jahren mehrmals im Spital war und einmal war ich auch da hatte ich starke Bauchschmerzen. Und dann stellte sich dann nach ein paar Abklärungen heraus, dass meine Gallenblase entzündet war. Im ersten Moment war das eine gute Nachricht für mich, denn so wusste ich wenigstens, was die Ursache meiner Schmerzen war und ich konnte damit rechnen, dass diese Ursache dann nach der Operation auch nicht mehr da sein wird. Und dann war es aber so, dass diese Operation mehrfach ein bisschen nach hinten verschoben wurde. Die Krankenschwester kam dann jeweils, hat mir das gesagt, dass ich noch ein bisschen Geduld brauche. Und man hat richtig gemerkt, dass es ihr leid getan hat, dass sie mir jetzt sagen muss, dass ich noch länger warten muss. Und beim dritten Mal hat sie dann so auf die Liste geschaut, was für Medikamente, das ich schon bekommen hatte, und hat mich ganz verwundert angeschaut und gefragt, haben Sie wirklich noch keine Beruhigungsmittel bekommen? Sie sind so ruhig. Jetzt habe ich Ihnen zum dritten Mal gesagt, dass es länger dauert und Sie sind völlig ruhig. Und ich habe einfach erlebt, wie Gott mich in dieser Zeit im Spital bei diesem Mal oder auch bei anderen Malen einfach durchgetragen hat. Und ich durfte merken, Gott ist da. Er hat sie im Griff, auch wenn ich gerade nicht verstehe, warum das sein muss. Und ich wusste auch, Leute beten für mich und durfte einfach erleben, dass ich ja, eine Gelassenheit hatte, auch wenn es unangenehm war in diesem Moment. Und ich wusste auch, ich musste auch immer unterschreiben bei der Operation, es könnte auch was schief gehen. Und ich wusste einfach, selbst wenn was schief geht und ich diese Erde verlasse, ich weiß, wo ich hinkomme. Ich weiß, dann bin ich bei Jesus. Ich bin gerne noch weiterhin hier, aber wenn was schief geht, habe ich gewusst, ich bin bei Jesus. Und das hat mir einfach extrem Gelassenheit gegeben. Und ich glaube, gerade darin ja, wurde einfach meine Hoffnung auf Jesus sichtbar. Und wenn ich jetzt an diesen Moment zurückdenke, dann muss ich aber auch sagen, dass ich gerne dieser Krankenschwester noch mehr von meiner Hoffnung erzählt hätte. Ich hätte ihr gerne noch gesagt, warum ich so gelassen geblieben bin. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es daran lag, dass ich einfach zu schwach war oder dass sie gerade weiter musste, aber ich habe das damals nicht getan, aber habe das zum Anlass genommen. Für mich selbst habe ich mir einfach vorgenommen, wenn ich wieder mal so eine Gelegenheit habe, dann will ich auch noch von mir aus mehr von meiner Hoffnung erzählen. Weil ich wünsche mir nicht nur Hoffnung für mich selbst, sondern diese Hoffnung, die soll auch auf andere Menschen überfließen. Und überfließende Hoffnung, das ist das Thema der heutigen Predigt. Überfließende Hoffnung ist ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt und das auch schon Petrus am Herzen lag. Und darum wollen wir gemeinsam den Predigttext lesen, was denn Petrus dazu geschrieben hat. Und der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, der Vers 15. 1. Petrus 3, Vers 15. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Petrus schrieb diesen Brief an die Christen im damaligen Kleinasien. Und offensichtlich, wir haben es gelesen, haben diese Christen Anfeindungen erlebt durch ihre nichtchristlichen Mitmenschen. Und sie wurden ab und zu auch nach ihrer Hoffnung gefragt. Im heidnischen Umfeld war es so, dass viele die Christen für eine böse Sekte hielten. Und Paulus schreibt an einer Stelle sogar, dass das Kreuz den Nichtchristen oder den anderen Völkern eine Torheit ist. Also die anderen Völker konnten mit dem Kreuzestod und der Auferstehung von Jesus nichts anfangen. Das passte nicht zu ihrem religiösen Denken, wie sie von Gott oder von den Göttern dachten. Und außerdem war es auch so, dass die Christen in ihrem nichtchristlichen Umfeld durch das aufgefallen sind, dass sie eben anders lebten als ihre Mitmenschen, die nicht an Jesus glaubten und dass sie ihr Leben anders führten als früher. Sie wurden Christen und das wurde in ihrem Leben sichtbar. Das hatte sichtbare Auswirkungen. Und das merkten die Menschen um sie herum. Sie lebten nicht mehr so wie die anderen. Und es heißt auch im 1. Petrusbrief, dass sie früher ihr Leben in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst geführt hatten. Also das war die Kultur damals, so beschreibt es uns Petrus, bei den Nichtchristen. Und die Christen waren, die wollten diese Dinge nicht mehr tun. Sie lebten anders und das sah man. Und ihrem Umfeld fiel das auf und sie reagierten mit ärgerlichem Verwundern. Wer nicht mitmacht, wird schnell zum Außenseiter. Daher wurden die Christen angefeindet oder auch verleumdet. Aber aufgrund ihrer Hoffnung und ihrem vorbildlichen Leben sind die Christen auch positiv aufgefallen und sie wurden immer wieder mal nach ihrer Hoffnung gefragt. Und diese Anweisungen von Petrus lassen sich sehr gut auf uns heute übertragen. Auch wenn vieles in der Schweiz auf christlichen Grundwerten aufgebaut ist, so ist die heutige Gesellschaft hier nicht christlich geprägt. Und wenn man mal rumfragt, ja, was glauben denn die Christen oder was weißt du über Gott oder über die Bibel, da kommt sehr wenig zurück bei den meisten Menschen in unserem Umfeld. Vielleicht wissen sie so ein bisschen was, aber wirklich, was Jesus getan hat und was das für uns bedeutet, das ist kaum vorhanden, dass sie das wissen, geschweige denn glauben. Und auch die Prozentzahl an Nachfolgern Jesu in der Schweiz ist erschreckend tief. Auch hier gibt es viele Menschen, die insbesondere Freikirchen für eine Sekte halten und dem christlichen Glauben skeptisch gegenüberstehen. Und vielleicht hast auch du schon mal Anschuldigungen, Anfeindungen oder falsche Behauptungen über dich aufgrund deines Glaubens erlebt. Vielleicht hast auch du schon mal bei etwas nicht mitgemacht, weil du das als Christ nicht tun wolltest und wurdest durch das ausgeschlossen. Aber Gott sei Dank kennen wir auch Situationen, in denen wir nach unserer Hoffnung gefragt werden. Und auch in dieser Hinsicht können wir diesen Bibelvers für uns heute übertragen. Mit diesen Worten, jederzeit bereit und jedem, wird deutlich, dass sich diese Anweisung hier nicht auf ein Verhör vor der Obrigkeit beschränkt. Auch das kann es geben, aber das bedeutet wirklich jederzeit und jedem. Also das gilt auch genauso, wenn uns unsere Familienmitglieder, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen oder wildfremde Personen auf unsere Hoffnung ansprechen oder danach fragen. Wie gesagt, diese Anweisung hier gilt auch für uns. Wir sollen jederzeit bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der uns über die Hoffnung fragt, die uns erfüllt. Diese Hoffnung, die uns erfüllt, das ist das zentrale Wort in diesem Auftrag. Und es fällt auf, dass nicht vom Glauben die Rede ist, sondern von der Hoffnung. Was genau ist diese Hoffnung, die uns erfüllt? Diese Hoffnung ist Christus, unser Herr. Jesus Christus lebt in uns Christen und wir haben diese Hoffnung, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist, weil er am Kreuz starb, weil er am dritten Tag auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes regiert. Und wir wissen, er wird wiederkommen. Das ist unsere Hoffnung, die Person Jesus Christus und was er für uns getan hat. Und es ist auch die Gewissheit, dass wir, wenn wir diese Erde mal verlassen werden und an Jesus glauben, nicht einfach in ein Nichts kommen, sondern dass wir dann zu Gott kommen, in sein himmlisches Reich. Und unser Glaube wird in dieser Hoffnung sichtbar. Wenn Jesus unsere Hoffnung ist, dann bleibt diese Hoffnung nicht einfach ohne Auswirkungen. Sie bewirkt etwas in unserem Leben und diese Auswirkungen, die fallen unseren Mitmenschen auf. Und ich darf selbst merken, wie mir diese christliche Hoffnung immer wieder Kraft gibt. Gerade auch in schweren Zeiten oder in Krankheitszeiten durfte ich erleben, darf ich auch jetzt erleben, wie Jesus mich trägt und wie seine Hoffnung mir hilft, nach vorne zu blicken, auf das Gute zu blicken, ja, meinen Blick auf Gott zu richten und nicht auf die Umstände, die manchmal auch schwierig sein können. Und ich möchte diesen Auftrag aus 1. Petrus 3, Vers 15 für mich selbst ernst nehmen und umsetzen. Ich möchte freimütig von meiner Hoffnung in Christus erzählen und ich hoffe, das möchtest du auch. Und ihr merkt, ich spreche euch bewusst alle mit dieser Predigt an und das tut auch Petrus in seinem Brief. Er hat sich hier an alle Christen gewandt, die in diesem Umfeld lebten. Der Brief wurde in mehreren Gemeinden vorgelesen und alle waren angesprochen. richtet sich nicht nur an die besonders begabten Evangelisten dieser Gemeinden, sondern an jeden einzelnen Christen. Natürlich schenkt euch uns Gott unterschiedliche Gaben, und das ist super so. Aber egal welche Gabe du hast, du sollst sie auch dafür gebrauchen, von deiner Hoffnung zu erzählen. Jeder Christ hat erlebt, wie Gott ihn errettet hat und ihm ewiges Leben schenkt und ihn mit Hoffnung erfüllt. Und diese Hoffnung, die soll nicht einfach nur uns selbst erfüllen, sondern die soll überfließen auf unsere Mitmenschen, auf unser Umfeld. Es gibt noch viel mehr Menschen um uns herum, die von dieser Hoffnung hören sollen. Und Gott will dieses Ziel mit dir und mit mir erreichen. Darum gibt er uns diesen Auftrag. Darum sollen wir jedem Rede und Antwort stehen, der uns fragt, was für eine Hoffnung uns erfüllt. Wie gelingt uns nun dieser Auftrag? Ein Schlüssel, wie uns dieser Auftrag gelingen kann, finden wir im ersten Satz des Predigttextes. Da schreibt Petrus: Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Dieser erste Auftrag, von dem wir hier lesen, das ist sozusagen der Schlüssel für den nachfolgenden. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Jesus zu ehren, das bedeutet, dass wir ihm den ersten Platz in unserem Leben geben. Und das nicht nur dann, wenn es uns super gut geht, sondern auch gerade dann, wenn es uns auch mal etwas kostet. Wir ehren Christus, indem wir ihm vertrauen, und das ist der Inbegriff des christlichen Glaubens. Es bedeutet, dass wir auf Jesus vertrauen, nicht auf tote Götzen, nicht auf andere Menschen, nicht auf uns selbst, sondern allein auf Jesus. Von unserer Hoffnung zu erzählen, das ist also der Auftrag. Und Christus zu ehren und unser Vertrauen ganz auf ihn zu setzen, ist der Inbegriff des Glaubens und der Schlüssel, damit dieser Auftrag gelingen kann. Vielleicht geht es dir gerade auch so, wenn du über diesen Auftrag nachdenkst, darüber nachdenkst, von deiner Hoffnung in Jesus zu erzählen, dann fragst du dich sofort, ja, wie die anderen um dich herum wohl reagieren werden, was sie über dich denken, wenn du von deiner Hoffnung erzählst. Wie reagiert wohl dein Arbeitskollege, wenn du ihm am Dienstag erzählst, dass du am Sonntag in der Predigt von Gott voll ermutigt wurdest? Wird er vielleicht über dich lachen? Wird er in Frage stellen, ob es diesen Gott, der dich ermutigt hat, überhaupt gibt? Oder wird er dich komisch ansehen? Oder vielleicht fragt er interessiert zurück, wie du denn genau diesen Gott erlebt hast und wie er dich ermutigt hat. Dass du dir diese Fragen stellst, das ist völlig normal. Aber wir dürfen uns von diesen Fragen nicht aufhalten lassen, nicht einschüchtern lassen. Und auch wenn ich selbst schon unzählige Male auf Straßeneinsätzen war und wildfremden Menschen von meiner Hoffnung erzählt hatte, so kostet es mich jedes Mal aufs Neue Überwindung, an einem Straßeneinsatz teilzunehmen oder auch in meinem Alltag eine Gelegenheit wahrzunehmen und meinen Nachbarn oder Bekannten Gebet anzubieten, wenn sie von ihrem Leid berichten. Es braucht diesen Schritt der Überwindung, es braucht Mut. Die Menschenfurcht löst sich nicht einfach in Luft auf. Aber wir haben gerade vorhin vom Gegenmittel der Menschenfurcht gelesen. Es ist Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Wenn wir Gott von ganzem Herzen vertrauen, dann brauchen wir die Reaktionen unserer Mitmenschen nicht zu fürchten. Dann setzen wir unser Vertrauen nicht darauf, was unsere Mitmenschen von uns halten, sondern was Gott von uns denkt, wie er über uns denkt. Und wenn wir Gott vertrauen, dann überwinden wir mit seiner Hilfe die Menschenfurcht und erzählen freimütig von der Hoffnung, die uns erfüllt. Gott ließ diese Worte durch Petrus aufschreiben. Und wir wollen nun mal schauen, wie Petrus selbst diesen Auftrag, den er hier den Christen gibt, umgesetzt hat. Hat Petrus von ganzem Herzen auf Jesus vertraut? Hat er von seiner Hoffnung erzählt?
Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Der Mann da war auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach: Das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte: Du bist doch einer von seinen Freunden. Ausgeschlossen, ich doch nicht, wehrte Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer: Natürlich gehörte der hier zu Jesus, er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor: Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung.
Ich weiß nicht, wer von euch jetzt mit diesem Videoclip gerechnet hätte. Also wir haben gesehen, Petrus, der hat ja voll versagt. Statt dass er bezeugt hätte: Ja, ich war mit diesem Jesus unterwegs und übrigens, das hat er alles getan, das habe ich erlebt, hat er behauptet, Jesus nicht zu kennen. Hat Jesus dreimal verleugnet. Er fürchtete sich vor der Reaktion, wenn er jetzt zu Jesus steht, und er hat nicht auf Jesus vertraut in dieser Situation. Aber Gott sei Dank war Gottes Weg mit Petrus an dieser Stelle nicht zu Ende. Diese Verleugnung hat Petrus anschließend bitter leid getan. Und er tat es nicht in böser Absicht. Er hat nicht geplant, Jesus zu verleugnen. Er war sich sogar sicher: Ich werde das niemals tun. Aber in der Situation drin hat er Angst bekommen und hat es doch getan. Er bereute es und Jesus hat ihm anschließend vergeben. Petrus' Versagen hat nichts daran geändert, dass er ein Kind Gottes war. Und Jesus hat ihm das vergeben, dass er ihn verleugnet hat. Und so ging Gottes Weg mit Petrus weiter. Und ich kann euch nochmal einen Film zeigen, wo wir sehen, wie Petrus dann den Auftrag besser umgesetzt hat, den er auch uns gibt, und wie er auf Jesus vertraut hat.
Almosen? Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoräers, steh jetzt auf und geh. Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass nun dieser Mann gehen kann? Der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser ihn freilassen wollte. Und weil dieser Mann an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden alle getilgt werden. Für euch zuerst hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt, damit er euch segnet und damit er jeden von euch von seiner Bosheit abbringt.
Geht weg! Aus dem Weg!
Wir Mit welcher Kraft? Oder in wessen Namen habt ihr das getan?
Im Namen Jesu Christi des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund hier vor euch. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden.
Auf Beschluss dieses Rates dürft ihr nie wieder den Namen Jesu nennen und im Namen Jesu lehren. Wenn ihr euch nicht danach richtet, werdet ihr bestraft, gemäß dem Gesetz.
Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, entscheidet selbst. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben.
Wir haben euch gewarnt.
Was wir gerade gesehen haben, das ist eine Kurzfassung von dem, was in Apostelgeschichte Kapitel 3 bis 4 beschrieben ist. Gott hat durch Petrus und Johannes einen gelähmten Bettler geheilt. Und schon darin zeigt sich, dass Petrus auf Jesus vertraut hat. Petrus rechnete mit dem Wunderwirken Gottes. Und der Geheilte, der sprang umher, er pries Gott und er zog die Aufmerksamkeit von allen Leuten im Tempel auf sich. Sie wussten, dass dieser Mann, der hier herumspringt, gelähmt war und dass hier ein Wunder geschehen ist. Und so waren sie sehr aufmerksam und schauten auf ihn und auch auf Petrus und Johannes. Und Petrus und Johannes konnten diese Aufmerksamkeit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass nicht sie diese Heilung bewirkt hatten, sondern Jesus Christus, der Herr. Dieser Lahme wurde durch den Glauben an den Namen Jesus geheilt. Und Petrus gebraucht dann auch sehr deutliche Worte, als er zu den Menschen im Tempel spricht. Er sagt: Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Das Volk Israel hat Jesus ja abgelehnt gehabt und dafür gesorgt, dass er unschuldig am Kreuz getötet wird. Aber Gott hat Jesus aus den Toten zum Leben auferweckt und die Apostel haben ihn nach seiner Auferstehung gesehen und haben das mutig bezeugt. Petrus vertraute auf Jesus und bezeugte: Ja, Jesus war es, den ihr ans Kreuz gebracht habt, der diesen lahmen Mann geheilt hat. Er sprach über seine Hoffnung. Und Petrus war auch sehr deutlich und er klagte diese Menschen dort im Tempel auch an, indem er ihnen aufgezeigt hat, dass eben sie diesen Jesus, den Herrn, verleugnet hatten. Aber Petrus macht dies nicht von oben herab. Wie könnte er auch? Er selbst hatte Jesus auch dreimal verleugnet gehabt. Also er weiß, wovon er spricht, er ist nicht besser als sie. Aber Petrus spricht hier als einer, der seine Schuld erkannt hat und Jesus um Vergebung gebetet hat und der diese Vergebung von Jesus empfangen durfte. Und so führt er also auch den Leuten im Tempel, dem Volk Israel, ihre Sünden vor Augen und ruft sie zur Umkehr zu Jesus auf, damit auch sie Jesu Vergebung empfangen können. Und genau mit derselben Haltung sollen auch wir unseren Mitmenschen von unserer Hoffnung erzählen und sie zur Umkehr rufen. Nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Nächstenliebe. Und manchmal sollen wir dafür auch klare Worte finden, in Nächstenliebe gesprochen. Und stets mit dem Ziel, dass auch unsere Mitmenschen gerettet werden und die Hoffnung erhalten dürfen, die uns erfüllt. Und genau das motiviert mich, über meine Hoffnung, über meinen Glauben zu sprechen. Es motiviert mich, an Straßeneinsätzen teilzunehmen. Es motiviert mich, den Kontakt zu meinen Nachbarn zu suchen. Und es motiviert mich, durch mein Davorarmband oder auch durch christliche T-Shirts oder einen christlichen Aufkleber am Auto Gelegenheiten zu schaffen, dass ich auf diese Hoffnung angesprochen werde. Ich will diese Hoffnungsbotschaft vom Erlösungswerk Jesu nicht für mich behalten, sondern verkünden, damit noch viele weitere Menschen zum Glauben an Jesus kommen und diese Hoffnung erhalten dürfen. Und ich hoffe, das ist auch dein Wunsch. Genau diese Auswirkung, die ich mir wünsche, die durften Petrus und Johannes damals auch erleben. Nach der Verkündigung von Petrus und Johannes heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 4, dass viele der Zuhörer Petrus' Aufruf zur Umkehr gefolgt sind. Sie haben Gott gesagt, dass ihnen leid tut, was sie getan hatten. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen und durften Vergebung erfahren. Wie wir vorhin im Film auch gesehen haben, gab es auch Leute, die gar nicht begeistert waren über diese Verkündigung von Petrus und Johannes. Es waren die religiösen Leiter und sie nahmen die beiden in Gewahrsam und verhörten sie am nächsten Tag. Sie wurden gefragt, in welcher Kraft und in wessen Namen, dass sie diesen lahmen Mann geheilt hatten und die Leute gelehrt hatten. Und vor der Antwort von Petrus steht im Vers 8, dass Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen sprach. Petrus wusste von dieser Zusage von Jesus, die in Lukas 12, Vers 11 bis 12 steht. Dort sagte Jesus, wenn ihr verhört werdet, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Und so konnte also Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist und ohne Angst um sein eigenes Leben, ganz klar und freimütig bezeugen, was Jesus tat und dass sie aufgrund von Jesus und in seinem Namen lehren. Und so müssen auch wir uns nicht vor anderen Menschen fürchten, wenn wir aufgrund unseres Glaubens verhört werden. Dass das hier in der Schweiz aktuell vor einem Gericht passiert, ist Gott sei Dank sehr unwahrscheinlich. Aber dennoch können wir eine gewisse Parallele für uns ziehen. Denn es kann uns durchaus auch wie ein Verhör vorkommen, wenn unser Glaube von unseren Mitmenschen in Frage gestellt oder sogar deutlich angegriffen wird. Wenn du an einem Arbeitsplatz, in einem Sportverein oder in deiner Familie einer von wenigen oder der einzige Christ bist, dann hast du vielleicht auch schon Situationen erlebt, in denen du dich von den anderen wie an die Wand gestellt gefühlt hast. Wenn dein Glaube in Frage gestellt oder angegriffen wird, dann fühlt sich das nicht schön an. Aber genau in solchen Situationen kannst du Gott darum bitten, dass der Heilige Geist dir zur rechten Zeit das richtige Wort schenkt und dir Mut gibt, diese Situation auszuhalten und mutig zu bezeugen, was deine Hoffnung ist. Mit Gottes Hilfe können wir klar zum Glauben an Jesus und zu seiner Auferstehung stehen. Und wer weiß, vielleicht gebraucht dich Gott genau darin, um einem deiner Mitmenschen zu begegnen und ihr Herz für Jesus zu öffnen. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes gab also Petrus zur Antwort, dass dieser Mann geheilt wurde, das geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Und anschließend hörte er da nicht einfach auf, sondern gab weitere Auskunft über seine Hoffnung. Er sagte nicht nur das Nötigste, wozu er aufgefordert wurde, sondern nutzte diese Gelegenheit, gerade nochmal nachzudoppeln und noch mehr über Jesus zu sprechen. Er sagte, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nicht zu niemand sonst auf der Welt rettet uns. Jesus wurde gekreuzigt und Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus lebt und nur Jesus rettet. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. An Jesus zu glauben und zu ihm umzukehren, das ist nicht einer von vielen Wegen zu Gott, sondern es ist der einzige Weg zu Gott. Diese Botschaft sorgte damals wie auch heute für Empörung und Ablehnung. Aber genau an dieser Botschaft gilt es unumstößlich festzuhalten. Nur Jesus rettet. Das ist die absolute Kurzfassung des Evangeliums. Wenn wir das Evangelium verstanden und angenommen haben, dann sind wir uns der Wichtigkeit dieser Botschaft bewusst. Ja, dann sind wir sogar bereit, aufgrund dieser Botschaft Ablehnung, Leid und Verfolgung zu ertragen. Und genauso wie Petrus damals, dürfen auch wir heute uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist uns zur rechten Zeit das richtige Wort gibt und uns dabei hilft, zu Jesus zu stehen und sein Evangelium zu bezeugen. Damals war es so, wir haben es im Film gesehen, dass sich die religiösen Leiter dann beraten hatten, was sie jetzt tun sollten. Und sie haben dann Petrus und Johannes verboten, in der Öffentlichkeit im Namen Jesu zu wirken oder zu lehren. Aber Petrus und Johannes, was taten sie? Sie antworteten unerschrocken: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Also Petrus tat das, wozu er uns im ersten Petrusbrief auffordert. Er vertraute Jesus, seinem Herrn, von ganzem Herzen. Er war bereit, Rede und Antwort zu stehen und über seine Hoffnung in Christus zu sprechen. Und genau das sollen auch wir tun. Wie kann uns das gelingen? Wie können wir diesen Auftrag in die Tat umsetzen? Damit wir jederzeit bereit sind, über die Hoffnung zu sprechen, die in uns ist, müssen wir wissen und formulieren können, was Christen glauben. Nicht bis ins kleinste Detail, aber in den wichtigsten Punkten. Was glaube ich als Christ? Was ist meine Hoffnung? Und dabei können uns zum Beispiel die vier Symbole von The Four helfen. Und falls du diese vier Symbole hier noch nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht heute Nachmittag auf diese Webseite zu gehen, www.thefour.com, und dir da die vier Erklärvideos dazu anzuschauen. Und ich habe auch ein paar von diesen Faltflyern mitgebracht, die liegen draußen vorm Eingang auf. Da dürft ihr euch auch gerne bedienen, und da ist jedes der vier Symbole erklärt, und so kann man es auch anderen wiederum erklären. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das ist einfach eine der Möglichkeiten, wie wir auf den Punkt bringen können, was die christliche Hoffnung ist. Bei dieser Hoffnung, die in uns ist, geht es aber nicht um reines Kopfwissen, sondern diese Hoffnung, an die wir glauben, daran müssen wir eben persönlich glauben und unser Vertrauen darauf setzen. Nicht nur wissen, was Jesus getan hat, sondern darauf vertrauen, daran glauben, dass das für mich persönlich Auswirkungen hat, dass es mich persönlich betrifft. Diese Hoffnung muss lebendig sein, und unsere lebendige Hoffnung, die fällt unseren Mitmenschen auf. Unsere Hoffnung soll also in unseren Taten sichtbar werden, auch in unseren Werten. Und wenn Christen genauso leben würden wie Nichtchristen, ja, dann hätten diese ja gar keinen Grund, uns nach unserer Hoffnung zu fragen, wenn bei uns gar nichts anders ist als bei ihnen. Wir verkündigen unsere Hoffnung also nicht nur durch klare Worte, sondern auch durch mutige Taten der Nächstenliebe und durch unser Gebet für unsere Mitmenschen. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Er füllt dich mit Hoffnung, und er wünscht sich, dass du diese Hoffnung überfließen lässt auf dein Umfeld. Wie kann das konkret gelingen? Mache dir bewusst, was deine Hoffnung ist, und sei bereit zu antworten, wenn du danach gefragt wirst. Halte diese Hoffnung in dir lebendig, indem du die Beziehung zu Gott pflegst, in seinem Wort liest und das in deinem Leben umsetzt, was er dir darin zeigt. Und du kannst auch dafür beten, dass Gott dich in Situationen führt, in denen du deine Hoffnung bezeugen kannst. Und wir wollen doch auch immer wieder dafür beten, dass es uns so gehen darf wie Petrus und Johannes. Und wir sagen können, wir können nicht anders, als von dieser Hoffnung zu sprechen, die in uns ist. Das, was wir selbst erlebt haben mit Jesus, das wollen wir auch anderen erzählen. Und es gibt auch Hilfsmittel, die uns dabei helfen können, über unsere Hoffnung zu sprechen. So könntest du zum Beispiel jemanden fragen, ob er den Gewinn seines Lebens machen möchte und so ein Gewinnlos verschenken. Auf der Rückseite sind 4 Kreise, die man mit einer Münze auftun kann. Und auch hier unten ist noch eine Internetadresse, wo man dann den Gewinn einlösen kann. Das sind natürlich die 4 Symbole von The Four. Und auf dieser Internetseite ist dann auch erklärt, was diese bedeuten. Und jedes Los ist ein Sofortgewinn. Also auf dieser Internetseite kann man dann mit jedem Los eine Gratisbibel bestellen, die einem zugesandt wird. Es ist also wirklich ein Preis dabei. Sie gewinnen eine Gratisbibel und der Gewinn des Lebens, das ist natürlich ein Leben mit Jesus. Oder du kannst auch jemandem so ein Gibt es mehr Booklet verschenken. Vielleicht auch einfach bei einem Kaffee mit einer Freundin das Heft weitergeben oder fragen, was denkst du, gibt es mehr? Gibt es mehr Sinn, mehr Leben, mehr Freude und so weiter? Dieses Booklet beantwortet diese Frage und erklärt das Evangelium. Oder du kannst auch so ein Vorarmband tragen und so Gelegenheiten schaffen, dass dich Leute fragen können, was denn diese 4 Symbole bedeuten. Oder auch dafür beten, dass dich Leute nach der Bedeutung fragen. Sehr gerne könnt ihr anschließend an den Gottesdienst draußen auf dem Tisch euch bei diesem Material bedienen. Es hat eben Gewinnlose, diese Booklets, Faltflyer oder auch noch von diesen Armbändern. Da dürft ihr sehr gerne davon mitnehmen und das als Hilfsmittel gebrauchen, eure Hoffnung weiterzugeben, davon zu erzählen. Und auch jetzt gerade wollen wir uns noch 2 Minuten Zeit nehmen, damit jeder für sich mit Gott über das Gehörte sprechen kann. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch fragt, bei welcher Gelegenheit könnte ich von meiner Hoffnung erzählen? Vielleicht gerade in der nächsten Woche. Oder überlege dir, wer in deinem Umfeld unbedingt von dieser Hoffnung erfahren muss, die dich erfüllt. Vielleicht gibt es ja gerade morgen, am 1. August, eine super Gelegenheit, über deine Hoffnung in Jesus zu sprechen. Meine Frau wird jetzt während dieser Zeit ein Instrumentalstück spielen und wir können einfach jeder für sich diesen Moment nutzen, um mit Gott zu sprechen. Ich möchte euch ermutigen, über die Hoffnung zu sprechen, die euch erfüllt, sodass diese Hoffnung noch auf viele weitere Menschen überfließen darf. Sei bereit, über deine Hoffnung zu sprechen und suche nach Gelegenheiten, in denen du deine Hoffnung bezeugen kannst. Gott ist mit dir und er wird dir zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Amen.